Die Björn Steiger Stiftung. Der Podcast. Mai 1969. Auf dem Rückweg vom Schwimmbad wird der 8-jährige Björn Steiger von einem Auto erfasst und dabei schwer verletzt. Es dauert fast eine Stunde, bis endlich ein Rettungswagen eintrifft. Björn Steiger stirbt. Nicht an seinen Verletzungen, sondern an den Folgen eines Schocks. Die Eltern Ute und Siegfried Steiger gründen erst einen gemeinnützigen Verein. Später entsteht daraus die Björn Steiger Stiftung. Durch ihr unerlässliches Engagement wurden bis heute Millionen Menschenleben gerettet und vergleichbare Schicksalsschläge vermieden. In diesem Podcast geht es um die Arbeit der Björn Steiger Stiftung und die Bedeutung einer funktionierenden Notfallhilfe. Wir sprechen mit Experten, Betroffenen und den Machern hinter den Kulissen.
Folge 34: Herausforderungen in der Notfallmedizin. Wenn Sekunden über Leben und Tod entscheiden. Mit Dr. Martin Fandler.
Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Lebensretter der Björn Steiger Stiftung. Ich freue mich sehr, hier Herrn Dr. Martin Fandler zu haben. Dr. Martin Fandler, Oberarzt im Klinikum in Bamberg, Notarzt im Nürnberger Raum mit Mega-Erfahrung, jetzt auch ärztlicher Ausbilder an der ADAC HEMS Academy. Und vor allen Dingen auch, und das ist eigentlich die Initialzündung gewesen, warum wir hier heute sitzen, Autor des Buches Notfallguru, Co-Autor mit einer Kollegin und einem Kollegen. Notfallguru, ein Buch, das wir uns immer gewünscht haben, so sagt es die Werbung, und das ist es wirklich, denn hier ist für Ärztinnen, Ärzte, Krankenpflegerinnen, Krankenpfleger, also für medizinisch schon versiertere Menschen alles, was man im Notfall wissen muss, kompakt, komprimiert zusammengestellt. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind. Ich freue mich, über das zu sprechen, über weitere Themen. Heute zuerst über die Vorbereitung auf Notfälle, aber vor allen Dingen einmal zu diesem wunderbaren Projekt, dem Notfallguru, das ja einen Mega-Erfolg hat. Björn Steiger Stiftung, das darf ich sagen, ist da mit Sponsor gewesen, weil es eben eine so großartige Idee war. Wie sind Sie auf die Idee gekommen zu diesem Standardwerk?
Ja, vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich da sein kann. Ja, die Idee... Tatsächlich war es so, dass wir uns sowas immer gewünscht haben. Also man muss sich das so vorstellen, es gibt natürlich die großen Medizinstandardbücher, die großen Bibeln, 1000 Seiten starke, riesengroße Werke, die man im Studium hat oder irgendwo im Schrank stehen hat, aber die natürlich jetzt um 3 in der Nacht in der Notaufnahme jetzt nicht so handlich zur Verfügung stehen und auch nicht den Überblick bieten. Und so in meiner Weiterbildungszeit oder auch später kenne ich ganz viele Leute, die haben so ein kleines schwarzes Notizbüchlein gehabt. So ein kleines Büchlein, wo den einen Trick aufschreibt, die andere Dosierung aufschreibt, so diese Feinheiten, die einem in der Notfallsituation tatsächlich helfen. Und irgendwann mal saß ich mit der genannten Kollegin, der Isabel Lück und dem Philipp Gotthardt, einen guten Freund von mir, zusammen. Und dann haben wir uns gedacht, eigentlich müsste so ein Büchlein, ja, das schreibt jeder für sich selber, das ist doch irgendwie nicht sonderlich effektiv. Lass uns das mal zusammen basteln. Und so ist das dann entstanden. Und irgendwann mal ging es dann zur Stiftung und dann wurde das immer größer und spannender.
Was war der Moment? Was war die Initialzündung? Sie drei sitzen zusammen und denken, Mensch, hat da jemand wieder sein schwarzes Büchlein gezückt oder wie war das?
Das ist, muss ich jetzt gerade überlegen. Nein, wir hatten nicht das schwarze Büchlein, aber wir haben so drüber gesprochen, wie wir kennen uns schon alles sehr lange. Wir haben
privates Treffen in der
Mutter. Ja, meistens. Also wir kommen aus unterschiedlichen Bereichen. Mit dem Philipp habe ich sehr lange auch zusammengearbeitet in der gleichen Klinik. Aber wir waren so in der gleichen engagierten Gruppe, die so sich um Notfallmedizin und Weiterbildung und so immer.
Sie alle drei sind Ärzte.
Ja, genau. Wir haben da gemeinsam ganz viel gemacht in der Deutschen Gesellschaft für Notfallmedizin, in der DGINA. Und waren da schon die Vertretung der jungen Ärztinnen und Ärzte und waren da immer wieder zusammengesessen, so am Kongress. Ich denke, es wird ein Kongress gewesen sein oder ein gemeinsamer Kurs. Und da hat man am Abend, ist dann der erste Moment, wo man ein bisschen durchschnauft. Und dann haben wir uns so unterhalten. Und dann sagt einer, ja, jetzt, eigentlich muss man da doch was machen. Das gibt's doch nicht, dass es sowas noch nicht seit 1000 Jahren gibt. Und dann haben wir uns gedacht, jetzt müssen wir es mal machen.
Und wie ging es dann weiter? Nach welchen Kriterien haben Sie begonnen, dann diese Dinge zusammenzustellen? Und was steht da drin für all die, die es noch nicht kennen?
Also grundsätzlich muss man sich vorstellen, die Notfallmedizin ist ja ein Abbild der breiten Medizin an sich. Da gibt's ja die ganz normalen Sachen, die man sich vorstellt. Keine Ahnung, Herzinfarkt, Verkehrsunfall, Schlaganfall, so irgendwelche Infektionserkrankungen. Und das sind ja immer die akuten, die spannenden, für mich die spannenden Minuten aus diesen verschiedensten Fachgebieten, die da so zusammenkommen. Entweder im Notarztdienst, auf der Straße oder in der Notaufnahme, wenn die Menschen dann zu einem gebracht werden. Und das Problem ist, dass viele von diesen Fachrichtungen in ihren eigenen Bereichen denken. Also die Unfallchirurgie denkt natürlich die Unfälle, das ist das ganz Wichtige. Und die Kardiologie denkt, okay, der Herzinfarkt, das ist das ganz Wichtige. Die Gastroenterologie sagt, ja, die Magenblutung ist wichtig. Und so hat jeder so seinen Bereich. Aber dieser breite Blick, der Mensch kommt ja nicht zu mir und sagt, ah, ich habe jetzt eine Magenblutung, sondern der sagt, mir geht schlecht und irgendwie muss ich Blut spucken. So, das kann ganz viel sein. Das kann jetzt eine Magenblutung sein, das kann eine Nasenblutung sein, irgendwas anderes. Und deshalb ist es manchmal schwierig, aus diesen Fachgebieten, aus diesen hochspezialisierten Bereichen runterzubrechen auf die Vorstellungssymptomatik des Patienten, weil der eben nicht kommt mit Herzinfarkt, sondern sagt, ich habe Brustschmerzen. Und das hat es lange nicht gegeben. Also es gab super Fachwerke für Kardiologie, für alle anderen Bereiche, aber eben nichts, wo drin steht, was macht denn, wenn der Mensch Brustschmerzen hat? Und das war so unsere Initialzündung, dass wir gesagt haben, lass uns das mal ein bisschen anders strukturieren nach Leitsymptomen, wie die Menschen zu uns kommen, wie die uns alarmieren und von dem aus dann so in die Details gehen. Das ist so das Kernprinzip des Buchs. Das war so unser Hauptding, an dem wir alles aufmachen wollten.
Und mittlerweile sind Sie in der zweiten Auflage, dritten Auflage?
In der fünften Auflage schon.
In der fünften.
Also der fünfte Nachdruck. In Wirklichkeit haben wir nur kleine, minimale Sachen geändert. Also das Buch gibt's jetzt erst seit 2 Jahren. Knapp und weit über 20.000 Mal verkauft, was total verrückt ist, so in diesem Minimarkt der Medizin oder noch mal kleiner in dem Notfallbereich. Das ist total verrückt, dass das so viele Leute interessiert. Freut mich sehr.
Es gab am Anfang ein bisschen, ich will nicht sagen Irritation, aber natürlich hat der eine oder andere Privatmensch gedacht, das wäre auch was für mich. Ist aber ein Buch, das wirklich an Notfallmediziner oder diejenigen gerichtet ist, die mit Notfallmedizin zu tun haben, oder?
Absolut, absolut. Das kann man ganz klar sagen. Ich meine, natürlich kann jeder Laie sich wie auch in einem Buchhandel jedes Buch kaufen, darf man auch gern drüber lesen. Aber es ist natürlich, das ist auch absichtlich so kompakt formuliert, dass es eben keine ausführlichen Erklärungen hat, keine Fachbegriffe jetzt total definiert, sondern und es steht auch ganz klar drin, was man medizinisch machen muss und ohne Erläuterung. Das heißt, jemand ohne medizinisches Wissen kann das nicht nutzen und das richtet sich eben an Ärztinnen und Ärzte, Pflegekräfte, Notfallpflege, klassischerweise auch an Notfallsanitäter, Notfallsanitäterinnen, die in der Präklinik tätig sind.
Genau. Wir haben jetzt leider kein Exemplar hier, aber können Sie uns trotzdem aus dem Kopf ein Beispiel geben, damit wir eine Idee haben für die Diktion und wie verdichtet das ist?
Also was wir versucht haben zu überlegen oder versucht haben zu definieren, ist immer die gefährlichen Sachen zuerst und dann die ersten Schritte ganz pragmatisch das aufzubauen, ohne viel drumherum, ohne viel Erklärung. Also man kann sich vorstellen, dass zum Beispiel ein Leitsymptom, habe ich vorher schon genannt, ist zum Beispiel der Brustschmerz. Ja, da haben alle Leute Angst. Und dann als allererstes ist dort aufgelistet die Killer. Das ist schon mal ein bisschen plakativ formuliert. Das heißt, die Erkrankungen, an die ich unbedingt denken muss, die ich nie übersehen darf, als Arzt oder als Notfallsanitäter oder als Pflegekraft. Und das ist beim Brustschmerz zum Beispiel nicht nur der Herzinfarkt, das ist zum Beispiel auch das sogenannte Aortensyndrom, also eine Verletzung der großen Schlagader, eine Lungenembolie oder ein sogenannter Pneumothorax, eine Verletzung von der Lunge. Und da steht einfach dann Pneumothorax. Das heißt, wenn ich jetzt ein Laie bin, dann sagt mir das wahrscheinlich jetzt nicht so viel oder ein Aortensyndrom kann ich wahrscheinlich auch nicht so zuordnen. Und dann kommen gleich, also nach den Killern kommen gleich die ersten Schritte. Also was will ich als erstes machen? Ich möchte wissen, wie sind die Vitalwerte des Patienten, also Blutdruck, Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung und so weiter. Dann steht als nächstes, mach sofort ein EKG, schau, wie das EKG ist und dann reagiert zum Beispiel, schaut's aus wie ein Herzinfarkt. Da muss man schon wissen, was ist ein EKG, wie interpretiere ich das? Also das ist, setzt ein bisschen was voraus.
Und wenn Sie so einen Erfolg haben jetzt gerade, also 20.000, da träumt ja schon ein Bestseller-Autor mit, damit ist man tatsächlich auch in manchen Monaten auf Nummer 1 der Spiegel-Bestsellerliste mit einem solchen Ergebnis. Nicht in jedem Monat, aber da, wo nicht hunderttausende Bücher verkauft werden, da reicht das schon aus. Und das ist ein großartiger Erfolg. Haben Sie auch mal nachgedacht darüber, da eine neue Auflage zu machen? Also jetzt nicht die fünfte, sechste Auflage, sondern eine neue Form, in andere Bereiche zu gehen, das online auszubauen. Wie sehr sind Sie schon so weit? Was sind da die nächsten Pläne für den Notfallguru?
Dazu muss man sagen, Sie hatten es ja am Anfang schon erwähnt, wir haben das gemeinsam mit der Björn-Steiger-Stiftung gegründet als Gesellschaft und auch ganz absichtlich als gemeinnützige Gesellschaft. Das war der Stiftung natürlich wichtig, die da uns unterstützt hat, ohne die wäre das nicht möglich gewesen, das umzusetzen, muss man gleich dazu sagen, weil es natürlich trotzdem die Druckkosten und das Ganze im Layout umzusetzen, so sehr engagiert wir sind im Inhalt erstellen, alles können wir nicht und vor allem können wir es nicht so gut wie andere. Ne? Also ein professioneller Layouter kann das viel schöner machen, zum Glück, als wenn ich das selber zusammenbastel da auf meinem Computer. Und deshalb müssen wir natürlich so ein bisschen mit den Ressourcen haushalten. Das ist jetzt nichts, womit wir großartig Geld verdienen oder womit wir da jetzt den Hauptjob finanzieren können. Es ist auch absichtlich so, dass wir eigentlich hauptsächlich in den Kliniken oder im Notfalldienst weiterarbeiten. Und das ist Hobby, klingt jetzt fast zu wenig, aber es ist schon eine Nebentätigkeit für uns. Deshalb ist es immer so ein Ressourcenhaushalt. Was möchten wir machen, was können wir machen? Aber online ist sicher die Plattform, wo noch mehr Leute reinschauen. Also wir haben jetzt schon auf der Website jeden Tag irgendwie 5.000, 6.000 Zugriffe, weil wir es extra auch so gemacht haben. Man muss sich nicht einloggen, ne? Man braucht keinen Account, kein Abo. Da kann die Schwester im Nachtdienst um 4 in der Nacht, wenn sie sich nicht sicher ist, ob der junge Assistenzarzt jetzt wirklich gerade das Richtige macht, kann sie dort mal sich schnell an ihren Computer setzen und das aufmachen, auf jedem Rechner, auf jedem Handy. Das ist so das, wo noch mehr Informationen als im Buch sind. Das Buch ist sehr kompakt und online haben wir natürlich die Möglichkeit, viel mehr zu schreiben, die ganzen Literaturquellen, Wissenschaft und so alles reinzupacken. Also das ist sicher das, was so das große, die zentrale Geschichte ist. Buch ist schön, aber online ist...
Gibt's Pläne für eine Stufe 3? Buch ist da, online ist da.
Wir haben jetzt auch noch so Notfallkarten entwickelt, also so ganz, also nochmal weiter runtergebrochen für quasi die ganz kritischen Situationen, also wo ich sag, es ist so dramatisch, dass ich jetzt nicht das Buch aufschlagen kann auf Seite 17 und mal schnell durchlese, sondern wirklich eine ganz fokussierte Checkliste brauche, weil es jetzt echt um Sekunden geht im weitesten Sinne. Das ist ein spannendes Projekt, wo wir gerade auch mit verschiedenen Rettungsorganisationen im Gespräch sind, dass wir das an die anpassen. Also was brauchen die ganz genau, zum Beispiel jetzt in der Luftrettung oder was braucht der Bayerische Notarztdienst, welche Medikamente sind anders als in Berlin? Das ist ja alles noch, sagen wir, recht föderal gestaltet. Und die Zukunftsüberlegungen sind sicher das, was auch technisch möglich ist. Wir haben eine sehr erfolgreiche App, also das Ganze gibt es auch als digitale Variante. Aber dann kommen so Themen wie KI, kann man die füttern mit unseren Inhalten und kann die dann ein bisschen differenzierter noch Sachen zusammenfassen? Kann ich der KI dann sagen, das und das und das sind meine Sorgen, vergesse ich was, übersehe ich was? Und die KI kann einen Quiz erstellen, ganz viele Sachen, die man sonst früher händisch machen musste. Mit der Technik entwickeln sich unsere Ideen weiter.
Sie repräsentieren eine neue Generation von Ärzten, von auch Notfallärzten. Sie sind natürlich super digital. Sie sind plattformübergreifend unterwegs. Sie denken sehr stark auch in neuen Medien, in Vernetzen. Das ist beeindruckend. Erzählen Sie uns ein bisschen über sich selbst. Wie sind Sie selbst zur Medizin und zum Notarzt gekommen?
Ja, ist wahrscheinlich sogar eine relativ unspektakuläre Geschichte. Ich komme aus Österreich, habe dort meine Schule absolviert und dann überlegt, ich möchte irgendwas studieren. Und habe eigentlich gesagt, ich möchte nie Medizin machen, weil die aus meiner Klasse, die Medizin machen wollten, das waren immer so die Ärztetöchter und so, total, also nette Kolleginnen.
Aber ein bisschen Streber, ne?
So. Ja, und ich dachte, das bin ich nicht schlau genug und das wird lieber nichts. Wollte ich mal Politik studieren, da dachte ich, ob ich da in der österreichischen Politik überlebe, vielleicht ist im Nachhinein ganz schlau, das nicht gemacht zu haben. Und habe dann meinen Zivildienst absolviert. Und der Zivildienst war beim österreichischen Roten Kreuz in Graz. Und dann schon nach ein paar Diensten, nach der Ausbildung, habe ich gedacht, das ist aber schon echt spannend. Also man sieht so viele Sachen, man kommt in so viele Bereiche rein. Man muss sich vorstellen, da im Rettungsdienst, also egal ob jetzt als Arzt oder als Sanitäter, ist man ja beim einen Einsatz quasi im Ghetto. Und das gibt's ja auch in den deutschen, österreichischen Großstädten, gibt's ja Bereiche, wo man sich denkt, das kann nicht sein, dass Menschen so leben. Und damit meine ich jetzt nicht nur Wohnungslose, sondern wirklich einfach Wohnungssituationen, wo ich aus einer, sagen wir mal, mittelständischen Familie, wie auch immer man das bezeichnet, mir überhaupt nicht vorstellen kann, dass jemand so regelhaft lebt. Und im Einsatz danach ist man irgendwie in der Villa, wo man sich auch nicht vorstellen kann, dass sowas außerhalb der Fernsehproduktion existiert. Dieser breite Blick und dieses Unmittelbare, da kommt jemand und hat ein akutes Problem und ich kann es zumindest, nicht immer lösen, aber lindern oder zumindest damit umgehen, das ist schon ein sehr, sehr spannender Bereich und hat mich damals schon irgendwie gepackt und da habe ich mir gedacht, jetzt muss doch Medizin studieren.
Ist das dann die Dankbarkeit, die man verspürt, die der oder derjenige, die man da geholfen hat oder den Angehörigen, der einem entgegengebracht wird, was einen so ja auch positiv berührt? Ist es das Helfen per se? Ist es der Rush, Adrenalin? Ich frage, weil es gibt ja viele Mitglieder der Blaulicht-Community, der Notfall-Community, die ja, ich will nicht sagen besessen, die eine besondere Leidenschaft haben dafür. Das speist sich aus unterschiedlichen Quellen. Wie ist es bei Ihnen?
Wahrscheinlich alles so ein bisschen. Ich glaube, natürlich, wenn man da reinkommt, ist es dieses Helfen. Das ist schon ein schönes Erlebnis, wenn man was tut, vielleicht gerade damals noch als junger Zivildiener irgendwas, ne, so ein bisschen blauäugig durch die Welt läuft und dann ist man in einer Akutsituation und hilft was und jemand freut sich drüber, das ist natürlich toll. Gleichzeitig ist, das ist ja so eine Dopamingeschichte, dass irgendwann mal nutzt sich das natürlich ab und gleichzeitig will man ja auch nicht in diese Falle tappen, sich über ja einen professionellen Beruf aus und ich erwarte jetzt nicht, dass dafür, dass ich ein Profi bin, hoffentlich, jeder sich vor Dankbarkeit irgendwie vor mir ergießt, weil kriege ja auch ein Geld dafür oder ich mache das ja bewusst, was ich tue, aber also Dankbarkeit ist natürlich schön, aber das Schöne an der Notfallmedizin ist diese Breite, dieser totale Wechsel, diese Unplanbarkeit ist auch wirklich was Schönes. Also es gibt kaum einen Routinetrott, auch wenn es nicht jede Sekunde geht um Leben und Tod, da wird man ja wahnsinnig werden. Also es gibt auch viel Standardfälle, die man relativ entspannt abarbeiten kann. Aber wenn man das mal so reflektiert, ist es schon so, die Leute, die zu uns kommen, auch wenn wir die Situation gar nicht so dramatisch einschätzen, aber wenn jemand zu mir in die Notaufnahme kommt, dann ist es wahrscheinlich ein Tag, das erzählt er noch Monate oder Jahre später. Und auch wenn es nur Knieschmerzen sind, der wird das nochmal seiner Family und seinen Freunden sagen, boah, war ich damals in der Notaufnahme, und da ist, weil es mir so schlecht ging. Oder es ist wirklich dramatisch, da hat jemand einen Herzstillstand, einen Herzinfarkt. Und da dabei zu sein und das trotzdem professionell abzuarbeiten, das ist schon tatsächlich ein cooles Gefühl, das macht einfach Spaß. Jetzt muss man dazu aber sagen, das klingt jetzt so ganz begeistert und blauäugig. Die Realsituation ist natürlich, das System ist sehr überlastet und das kriegt man natürlich auch zu spüren. Da muss man Abstriche machen, da kann man Leute nicht so versorgen, wie man will und das frustriert natürlich total. Also ist nicht alles super, aber insgesamt ist das ein ganz fantastischer Job und macht einfach Spaß, egal wo ich da in meiner Karriere war, als junger Rettungssanitäter in Graz, als Medizinstudent, habe ich so eine Zusatzausbildung machen können, dann später als junger Weiterbildungsassistent und jetzt als Oberarzt da. Also an jeder Stelle war das ein ziemlich cooler Job oder ist es ein ziemlich cooler Job.
Was war die größte Herausforderung für Sie?
Es ist schwer zu sagen. Die dramatischen Fälle, da gibt's natürlich, also jetzt zum Glück ist das selten, aber eine Kinderreanimation, also wo einfach ein Kind stirbt, ist einfach hochdramatisch. Das kann man gar nicht sagen. Also egal, ob man jetzt Elternteil ist oder nicht, das ist einfach so bedrückend und da hängt so viel mehr dran von einem selber, vom Team, von den Eltern. Also das ist einfach hochdramatisch. Aber ehrlicherweise, also das sind diese Einzelsituationen und ich finde, was, wo ich mir noch schwer tue, ist eben diese sozialen Abgründe, mit denen man zu tun hat. Jetzt ein wohnungsloser Mensch, der Drogen konsumiert zum Beispiel, wie man mit denen umgeht, jetzt kann ich das Problem üblicherweise medizinisch nicht lösen. Gerade als Notfallmediziner kann ich jetzt nicht sagen, ich mache irgendein Zauberding und alles ist wieder gut. Und man ist dann manchmal so immer so punktuell mit den Menschen in Kontakt. Und das ist schon eine Herausforderung, da irgendwie eine Menschlichkeit zu behalten, ohne dass man jetzt total mit jedem Fall mitweint. Ja, das hilft niemandem was, wenn ich da zerbreche an jeder Situation. Aber da auch zu erkennen, welche Schicksale Leute haben, das ist schon hart. Und natürlich jetzt junge Patienten mit Krebserkrankungen, die man immer wieder sieht und wo man merkt, wie die einfach immer kränker werden, immer mehr leiden, das ist schon dramatisch.
Ja, ich bin relativ viel in Deutschland, Österreich und der Schweiz unterwegs und viele auch mit dem Zug und Zug kommt an in Bahnhöfen und Bahnhöfe, so ist das halt, sind in Deutschland immer noch zum Teil zumindest Treffpunkt für Drogensüchtige, Drogenkonsumenten. Immer noch sehr hart ist die Szene da in Frankfurt, wenn man aus dem Hauptbahnhof kommt. Das sind nur noch 30, 40 Meter, das war mal 300, 400 Meter, das ist wirklich zusammengeschrumpft, aber auf die Fläche unmittelbar auf der anderen Seite des Fußgängerüberwegs da. Also sehr, sehr komprimiert. Und oftmals steht dann auch ein Notarztwagen dort. Ich habe gerade tatsächlich daran gedacht, als Sie es beschrieben haben, ich denke dann oft, was geht da drin jetzt vor? Wahrscheinlich Überdosis oder sonst irgendetwas. Und die Leute werden dann wieder zurückgeholt oder stabilisiert. Also man kann sie retten in dem Moment, ohne sie retten zu können. Geht einem das auch durch den Kopf in solchen Fällen?
Absolut. Und da muss man... Da habe ich sicher auch unterschiedliche Phasen gehabt, je nach persönlicher Reife. Und das wird, wahrscheinlich würde ich in 10 Jahren die Frage nochmal anders beantworten, wenn ich nochmal mehr Erfahrung habe und noch, ja, das noch anders einsortiere.
Man wird abgeklärter, oder?
Ja, schon. Mhm. Ich glaube, man muss einfach versuchen, dass man die Menschlichkeit nicht verliert. Weil natürlich, also, es ist nicht jeder von denen ist aggressiv oder irgendwie uns gegenüber, gerade so im Milieu, jetzt sage ich mal Alkohol, Drogen. Da ist alles, was Autorität ist, ist natürlich eher was Negatives. Ne? Wenn die Polizei hat einen sehr negativen Aspekt und wir mit unserer Uniform haben zwar jetzt nichts, haben zwar keine Pistole am Halfter, aber haben auch nur so eine semi-öffentliche Funktion und das kann schon auch belastend sein. Einerseits, wenn es jetzt da um Leben und Tod geht, wissen die auch, also da will ja niemand sterben aktiv. Gleichzeitig kommen wir, stören Systeme, Bewältigungsstrategien, wie auch immer, da einen guten Weg zu finden. Das fällt mir auch in der Realität oft schwer. Also ich will jetzt da nicht reingehen und da irgendwie urteilen, weil ich kenne weder die Geschichte noch irgendwas. Ich habe einen unmittelbaren Kontakt. Ich will aber jetzt auch nicht bei jedem Schicksal eben, wie gesagt, mit dran zerbrechen. Das ist natürlich ein bisschen der Vorteil der Notfallmedizin. Wir können uns da auch wieder schnell rausziehen. Ne? Wir haben eine Akutsituation, wir versuchen die irgendwie zu lösen und dann sind wir auch so ein bisschen raus. Mhm. Da gibt es dann ganz andere, von Politik bis Public Health und so weiter, die sich da wirklich um die Ursachen kümmern müssen. Das ist ja viel, viel mühsamer, als wir die da heldenhaft einmal schnell reinspazieren und wieder raussetzen, so plakativ formuliert. Aber es ist schon spannend. Ich habe vor kurzem jetzt einen Vortrag wieder gehört von einer Sozialarbeiterin, die so im Drogenmilieu arbeitet in Nürnberg, dort wo ich momentan lebe. Da sind wir auch irgendwie Top 3 der Drogentoten.
Ja, auch was schlimm Einwohner,
um den Bahnhof
herum.
Da ist es auch, also
fast genauso wie
Frankfurt. Das ist schon ein spannendes Umfeld. Und die hat mal erzählt, wie so ein Tag im Leben eines Drogenkonsumenten oder Konsumentin ausschaut und wie brutal die unter Stress sind und wie belastend das ist. Und wenn dann noch irgendwie Kinder im Spiel sind oder gerade zum Beispiel Frauen, die, also es ist kein cooles Leben, es ist ein furchtbar stressiges, belastendes Leben, das die da durchleben müssen. Und da kann ich 100.000 Mal auf Holz klopfen, dass es mir nicht so geht. Und deshalb versuche ich einfach, wie gesagt, die pragmatische Lösung zu finden und da weder zu urteilen, sondern einfach die Situation möglichst positiv für alle Beteiligten aufzulösen. Und es kann auch mal sein, dass man zum Beispiel in der Notaufnahme, wenn da jemand wohnungslos ist und wir nicht wie in einigen großen Städten so einen Kältebus haben, dass man Menschen auch sagt, komm, dann schlafst halt jetzt nochmal 3 Stunden hier. Das ist zwar jetzt kein medizinischer Notfall, aber warum soll ich den jetzt um 3 in der Nacht da irgendwie in die Kälte rausschicken? Da kann man manchmal zumindest in ganz Kleinen irgendwie was Gutes tun. Das Problem lösen wäre ich da nicht.
Was man auch häufig gehört hat in den letzten Jahren, das sind die zunehmenden Angriffe auf Notfallmediziner, auf Rettungsfahrzeuge auch in Stadtteilen, wo es einen hohen Migrantenanteil gibt. Das soll kein Vorurteil verstärken, das ist einfach so. Und da frage ich mich immer, warum ist das so? Ich meine, was geht da in den Köpfen vor? Sie haben es ein bisschen angedeutet, man ist da Teil der staatlichen Autorität, aber man ist doch derjenige, der hilft und auch der eigentlich ganz umgekehrt jedem hilft, der Hilfe bedarf, benötigt und in keinster Weise gleichzusetzen mit drangsalierenden Kräften oder denen, die man so empfinden kann. Was ist da der Grund oder ausschlaggebend für diese Ablehnung für die eigentlich nur helfen wollen und müssen?
Ist eine gute Frage, habe ich mir auch öfter die Frage gestellt und ich muss dazu sagen, also rein subjektiv, aber das ist wirklich, ich habe da weder Zahlen noch irgendwas, habe ich jetzt nicht das Gefühl, dass es dramatischer wird in meinem Umfeld. Mhm. Mit der Ausnahme jetzt alles, was Drogen, Alkohol, also im Sinn von Menschen, die nicht mehr Herr ihrer Sinne sind. Das soll es nicht entschuldigen. Auf gar keinen Fall. Das finde ich furchtbar, wenn mich da so einer anspuckt oder irgendwie von 8 Polizisten niedergehalten werden muss, weil die so drüber sind mit irgendwelchen Intoxikationen, also irgendwelchen Vergiftungen. Die würde ich jetzt mal rauslassen. Das ist furchtbar, aber da ist das Problem jetzt selten der Mensch, der jetzt gerade aggressiv auf mich ist und der ist in einem anderen Zustand. Das ist auch ein Problem, aber das würde ich jetzt rausnehmen. Das ist ja quasi eine andere Ursache. Sonst, glaube ich, hat es schon auch ein bisschen mit der Situation zu tun. Also das eine ist natürlich die Verarbeitung von Notfällen oder Versterben zum Beispiel. Das ist schon auch was, auch wieder jetzt sehr subjektiv, was, wo ich das Gefühl habe, das ist kulturell schon anders, wie man damit umgeht. Aber es gibt schon die Situationen, wo man bei zum Beispiel in einer Wiederbelebungssituation ist, eine Reanimation, und ich merke, das wird jetzt nichts mehr. Wir haben alle Maßnahmen getätigt, einen gewissen Zeitablauf, alle Zeichen deuten darauf hin, dass dieser Mensch leider nicht mehr wiederkommt, dass wir den nicht retten können. Und ich merke, dass von den Angehörigen, die in ihrer Trauer, Überforderung, wie es halt so ist, wenn der Vater oder die Mutter oder der Bruder oder wer auch immer stirbt, das ist eine maximale Ausnahmesituation, und dass die diese Ausnahmesituationen dann manchmal in irgendeine Art von Aggression umschlagen. Das gibt's. Das muss man manchmal ein bisschen antizipieren, muss man Gespür dafür haben. Aber muss man auch sagen, gibt's natürlich auch im nicht migrantischen Bereich, dass da der Bauer steht und sagt, so, wenn ihr jetzt nicht, ne, dann geht schlecht für euch aus, so eigentlich als Motivation gedacht, aber jetzt vermutlich in der Situation nicht ganz das Richtige. Und ich glaube schon, dass es manchmal so ist, dass wir auch sehr martialisch auftreten. Also nach dem Motto, wir gehen da jetzt rein, weg da jetzt. Und vielleicht auch so ein bisschen, ja, geringschätzig, abschätzig. Vielleicht gibt es auch noch andere Erfahrungen mit Rettungspersonal, die dann wirklich zu sehr als jetzt, ich nenne es mal, wie Sie sagen, staatliche Organe irgendwie gesehen werden, die
so, der als Trupp da rein, raus.
Ja, genau, Uniformtür auf, ja. Zack, zack, alle weg.
Aber Sie müssen natürlich auch fokussiert sein.
Natürlich,
Sie sind konzentriert auf den Notfall, Sie gucken, wo ist der, wo liegt die und haben wahrscheinlich dann auch so einen, wenn ich sagen, Tunnelblick, so einen fokussierten Blick und links und rechts interessiert dann nicht, sondern auch nicht, wo der Angehörige steht, sondern wo ist das Opfer hier oder der Verletzte. Da müssen Sie sich drauf konzentrieren und kümmern auch.
Das stimmt, ja. Oder ich meine, natürlich gibt es auch die Situation, dass zum Beispiel eigentlich wir wohin kommen, wo wir gar nicht gewünscht sind. Also da hat jetzt jemand ein Problem, Bauchschmerz zum Beispiel, hat vielleicht ein sprachliches Problem, weiß nicht genau, wie man jetzt da, wie das System funktioniert. Aber ehrlicherweise wissen wir, dass ja auch genug Leute ohne sprachliche Probleme nicht das Notfallsystem, wie es momentan existiert, durchschauen. Ne? Wen rufe ich jetzt an? Rufe ich jetzt die 112, die 116, 117?
110?
Gehe ich jetzt doch irgendwie zur nächsten Praxis, Klinik, wie auch immer? Und manchmal werden dann Ketten in Gang gesetzt, die gar nicht gewünscht sind. Da hat die Mutter Bauchschmerzen seit 2 Tagen und eigentlich will man nur, dass jemand hilft. Und statt dass jetzt zum Beispiel jetzt der kassenärztliche Notdienst kommt, weil man die falsche Nummer wählt und vielleicht so ein bisschen das undeutlich formuliert, kommt dann ein 4er-Trupp in roten Jacken da in die Wohnung reingestürmt, so ungefähr, weil die jetzt den schlimmen Notfall suchen. Sind vielleicht dann auch unfreundlich, oder unfreundlich ist vielleicht falsch, was immer so ein bisschen forciert und sagen, ja, wo ist jetzt der schlimme Notfall? Ja. Und dann denkt man sich, naja, die hat jetzt seit 2 Tagen ein bisschen Bauchweh, was wollen wir denn da? Und dann schaukelt sich das so auf, ne? Was ich sagen will, ich glaube, es gibt natürlich gesellschaftliche Gründe, Verrohung und so weiter, zeigen ja auch die Zahlen. Ich glaube, dass aber viele Probleme auch Systemprobleme sind. Wie erreicht man die richtige Hilfestelle? Das fällt ja schon uns schwer, wenn wir selber überlegen, na, was mache ich jetzt mit der Mutter, die jetzt Bauchschmerzen hat? Gehe ich ins Krankenhaus? Mache ich das? Und das kann natürlich exazerbieren, wenn soziale Probleme, sprachliche Probleme und so zusammenkommen.
Was kann man tun? Weil das ist ja die Kernfrage. Ich meine, vielleicht müssen die Leitstellen stärker noch ausgebildet, geleitet, angeleitet sein für solche Fälle. Die einen haben große Hemmungen, die 112 anzurufen. Die anderen wissen noch nicht mal, dass es 116, 117 gibt. Die Dritten rufen zu schnell 112. Ja, also dazwischen bewegt man sich ja zwischen diesen Polen. Deswegen die Frage ist, aus Ihrer Erfahrung heraus, kann man etwas tun, um dieses Thema ein bisschen besser und wirksamer zu machen, um diese Dinge zu vermeiden?
Ein ganz guter Punkt, dazu muss ich sagen, ich bin kein Gesundheitspolitiker und habe jetzt...
Ja, aber Sie haben Praxiserfahrung.
Ja, genau. So das Allgemeine. Ich glaube, natürlich kann man an vielen Stellen Schnittstellen verbessern und so weiter, aber ein Kernsatz vom Christoph Kwoika, einer der Geschäftsführer der Björn-Steiger-Stiftung, ist, der Patient soll das bekommen, was er braucht und nicht das, was er sich wünscht. Momentan ist es so, wenn ich bei der Rettungsleitstelle anrufe, dann üblicherweise haben die genau eine Option, nämlich ich schicke da jetzt einen Rettungswagen los, ne? Ein Mehrtonner LKW, wo quasi LKW oder kein LKW, wo ein Notfallsanitäter drauf sitzt und ein Rettungssanitäter oder 2 Notfallsanitäter und er kann sich vielleicht noch überlegen, ob er einen Notarzt mitschickt oder nicht. Aber das ist so quasi sein Arsenal. Viel mehr Optionen gibt es nicht. Selbst wenn der sich denkt, naja, eigentlich brauchen die das gerade gar nicht. Vielleicht ist das auch gar nicht das richtige Mittel, weil die gar nicht in ein Krankenhaus müssen oder also gar nicht negativ. Der hat einfach nur, sein Köcher hat nur 2 Pfeile und die kann er schießen und sonst hat er nichts. Und ich glaube, dieser Köcher muss differenzierter werden. Die müssen mehr Ressourcen nutzen können. Die müssen auf die Sachen, die es ja zum Teil schon gibt, aber wieder in verschiedenen Silos. Das eine ist die Kassenärztliche Vereinigung, das andere sind die Rettungsdienste, dann wieder Land, Bund und so weiter. Diese ganzen Geschichten. In Zeiten der Überversorgung, würde ich sagen, war das wurscht. Da hat man einfach mehrere Angebote parallel angeboten. Passt schon irgendwie. Jetzt, wo es auch ressourcenmäßig knapper wird, muss man sich mal überlegen, was haben wir überhaupt? Was braucht man vielleicht gar nicht mehr so dringend? Und was muss man mehr ausbauen? Und ich glaube, dann kann man schon allein damit, dass die mehr Möglichkeiten haben, da kommt man schon einen guten Schritt weiter.
Was sind häufige Fehler bei der Notfallvorsorge?
Sie meinen jetzt aus medizinischer Sicht, also quasi, wenn jetzt ein Notfallmediziner jemanden versorgt und dann, was die falsch machen
wollen. Ja, ich meine, was man überhaupt falsch machen kann, nicht nur zwingend als Mediziner, sondern jemand kollabiert neben mir links, neben mir rechts, neben mir. Was kann ich falsch machen? Was soll ich vermeiden?
Also ich glaube, für Laien ist das Wichtigste, dass man mal was tut. Das, was man heutzutage gerade in der Großstadt ist, man irgendwie gewohnt, da liegt einer und dann macht man irgendwie nichts. Man will jetzt auch niemanden stören, man will auch irgendwie keinen Stress und da macht man lieber nichts. Und man kennt ja auch diese Fälle, keine Ahnung, da bricht jemand, da gibt es ja einen ganz Bekannten, glaube ich, wo ein Mann im Bankfoyer irgendwie kollabiert ist und irgendwie 4 Leute über den drüber steigen, weil sie sich denken, es ist halt ein Wohnungsloser. Jetzt, auch wenn ein Wohnungsloser quer im Bankding liegt, wäre es wahrscheinlich schlau, wenn man sich den anschaut. Aber wo einfach vielleicht so unsere ja, unsere Sorge, dass wir was falsch machen oder Sorge vor Stress, Gewalt, wie auch immer, uns zurückhält. Die wichtigste Botschaft ist, irgendwas tun. Und wenn man sich schon nicht sicher ist oder Angst um die eigene Sicherheit hat, ist ja auch legitim, dann zumindest anrufen. Ja, das ist das Mindeste, was ich machen kann. Wenn ich da einen liegen sehe und mir denke, weiß nicht, ob der noch was macht, das schaut irgendwie komisch aus, dann rufe ich mal an.
Also, 112.
Dann die 112 anrufen. Ja. Vor allem, wenn die Situation irgendwie so ein bisschen komisch ausschaut, ein bisschen Bauchgefühl hat man ja, dass das irgendwie seltsam ist. Und wenn jetzt wirklich jemand neben mir umfällt, dann wäre so die klassische Erste-Hilfe-Anleitung, ich schaue mal, das Gute ist. Ich sage das gleich nochmal, was man machen kann, aber das Gute ist, wenn man anruft, dann leiten die einen ja genau durch. Also man muss nicht mal einen Erste-Hilfe-Kurs haben, sondern die sagen ganz genau in einfachen Worten, was man tun muss. Und das ja, heißt, ich schaue, ob der reagiert. Wenn der nicht reagiert, schaue ich, ob der atmet. Und wenn der Mensch nicht atmet oder nicht normal atmet, dann beginne ich die Wiederbelebung und drücke in der Mitte vom Brustkorb schnell und tief, bis der Rettungsdienst kommt.
Man fragt sich ja wirklich in solchen Situationen. Ich hatte letztens so ein Erlebnis in Berlin, da war ich abends unterwegs, das war an der Yorkstraße, das ist relativ nah an der Yorkbrücke. Das ist so eine große Eisenbahnbrücke da, die quasi einen Stadtteil vom anderen trennt. Es war noch Sommer, es war warm und ich ging da lang und auf einmal sehe ich einen Mann auf der Straße, das ist eine relativ viel befahrene Straße, auch noch nachts, zwei oder drei Spuren und rudert mit den Armen und ist völlig betrunken, ein älterer Herr, der da aber auf der Straße ist und die Autos, der war sehr dunkel gekleidet, es war auch nicht so besonders beleuchtet da, haben ihn kaum gesehen, sind in letzter Sekunde ausgewichen. Und dann bin ich dahin. Also standen aber, saßen, was in Empore, da saßen bestimmt 10 Leute drauf, haben sich das angeguckt, war auch egal für die. Und haben keine Sprüche gemacht, aber haben das einfach geschehen lassen. Und dann bin ich dahin, habe versucht, den mit Worten da wegzuziehen. Der wollte aber gar nicht, der ruderte da weiter und fand das auch alles irgendwie ganz witzig. Also völlig von Sinn und dann da habe ich ihn irgendwie so ein bisschen gezogen, wurde aber aggressiv, fing dann an, um sich zu schlagen und habe ich die Polizei angerufen, die dann auch irgendwann kam. Gut, war Samstagabend viel zu tun, also dauerte dann auch 10, 15 Minuten, während ich da die Autos gewarnt habe. Ich kam mir aber auch ein bisschen bescheuert vor, weil ich dachte, Mensch, na, das passiert hier, Berlin halt, gang und gäbe und du bist hier der quasi wie der Dörfler, der hier versucht, noch irgendwie ein bisschen den Heiland zu spielen. Das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, ist das denn richtig? Naja, und es kam, wie es kommen muss. Im Moment, als die Polizei kam, verzog er sich und ging dann. Und die sind dem noch hinterher, haben ihn noch gefunden. Der war dann so ein Spirituosenlokal auf der Ecke, also so ein kleiner Späti. Und da war auch drin. Und dann haben sie dann eine Ansprache gemacht. Und dann zog er weiter in die Nacht. Aber es sind so Momente, die Sie wahrscheinlich auch in anderer Form natürlich helfend als Rettungssanitäter haben, wo Sie sich dann auch fragen, wenn Sie dann jemanden in die Nacht wieder entlassen, was wird draus, nicht?
Absolut, also zu dem Fall möchte ich sagen, das ist super, dass Sie da was getan haben, weil danke. Man stelle sich vor, man geht dort weiter und plötzlich hört man das Rums und dann liegt er unterm Auto und dann denkt man sich, ui, spätestens jetzt muss ich anrufen, aber ich meine, es ist auch cool, wenn man versucht, dem Menschen zu helfen bis zu einem gewissen Grad, wenn man sagt, der greift mich jetzt irgendwie an, das würde ich ja zivil auch nicht anders machen. Ja. Also wenn ich da jetzt nicht in Uniform, selbst wenn ich in Uniform dorthin gehe, wenn der mich bedroht, dann ist das primär jetzt die Sicherheit von mir und meinem Team, weil wenn der mir eine reinhaut, kann ich mir auch nicht helfen. Also das ist ja völlig okay, dass man dann irgendwann mal sagt, okay, jetzt fühle ich mich unsicher und dann gibt's auch eine gewisse Grenze. Und wir erleben das ganz häufig, also auch im medizinischen Setting, da liegt irgendwo einer rum, die Leute versuchen sogar, dem zu helfen, der wacht irgendwie nicht auf, wir gehen hin, tippen den einmal an und plötzlich springen die auf und sind irgendwie das blühende Leben. Und die Leute kommen sich auch ein bisschen blöd vor und sagen, boah, jetzt haben wir dann den Rettungsdienst alarmiert wegen sowas. Das ist aber kein Problem, weil dann manchmal ist es halt anders. Manchmal sind die wirklich krank und man muss was tun. Und wenn das nur jemand ist mit einem Unterzucker, kann ja sein, der ist ein bisschen locker gekleidet, ja, liegt da irgendwo im Eck. Und alle sagen, ja, der wird nur betrunken sein. Ja, aber wenn der mit dem Unterzucker da 3-4 Stunden liegt, dann hat er einen schwersten Schaden, wenn er es überhaupt überlebt. Und deshalb plädiere ich schon dafür, dass man was tut, vor allem wenn die Situation ein bisschen komisch ausschaut. Ich verstehe jetzt auch, dass wenn man sagt, da schläft einer offensichtlich, ich will jetzt auch nicht der Retter der Welt sein und sagen, da muss man jedes Mal die Polizei irgendwie 10-mal anrufen. Aber wenn die Situation irgendwie komisch ausschaut, wenn es kalt ist, wenn man sich denkt, der liegt aber komisch da, ne? Man hat ja schon ein Gefühl, ob da jemand jetzt schläft oder ob das irgendwie komisch ausschaut. Und im Notfall ruft man einfach an und sagt, wissen Sie, ich fühle mich jetzt gerade nicht sicher, dahin zu gehen. Und dann kümmern die sich schon drum. Im schlimmsten Fall gehen die hin und sagen, geht's ihnen gut, dann fährt man wieder.
Gibt's einen Trick oder einen Tipp für die Ansprache, wenn da jemand liegt?
Mit bisschen Distanz. Also ich würde jetzt nicht ganz nah hingehen und irgendwie so ins Ohr flüstern, Weil sonst manchmal schon, auch passiert uns ja auch, wenn wir schlafen und plötzlich weckt uns jemand auf, dass man mal so mit der Hand irgendwie ausholt oder sich irgendwie schreckt und dann eskaliert das irgendwie. Ich würde den einfach vielleicht antippen und irgendwie sagen, hallo, geht's Ihnen gut?
Ja.
Und wenn er sagt, lass mich schlafen, ja, dann denke ich mir, okay, dann lasse ich dich jetzt schlafen, das passt ja auch. Ja. Aber wenn der irgendwie gar nichts macht oder gerade wenn es kalt wird, dann muss man schon dran denken, das ist schon gefährlich, ne? Wenn die Leute da draußen liegen, gibt es immer wieder Leute, die dann sterben und das wollen die auch nicht. Also es will niemand draußen erfrieren.
Also besser was tun als nichts.
Ja, absolut, absolut.
Herr Frandler, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Dankeschön.
Die Björn Steiger Stiftung, der Podcast.